Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Aticon Immobilienwirtschaft, Ihrem Experten für Versicherungslösungen in der Immobilienbranche. Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Versicherungsanalyse unter analyse@aticon.de.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Aticon Verwaltersprechstunden-Podcast. Schön, dass Sie da sind, Herr Ficke.
Ja, danke schön, dass ich hier sein kann.
Heute begrüßen wir Rechtsanwalt und Fachanwalt im Miet- und WEG-Recht. Schön, dass wir Sie hier für unsere Fragen zur Verfügung haben. Und ich würde auch direkt einmal starten. Wir haben insgesamt ein paar Fragen gesammelt, die hier aufgenommen werden. Und in unserer ersten Frage beschäftigen wir uns mit Schäden, die nach einem Auszug bekannt geworden sind, wie man damit umgehen soll. Ich lese den Sachverhalt einmal vor. Ein Mieter in einem von uns verwalteten Objekt hat seine Wohnung mit Schäden an Zimmertüren und Fliesen zurückgegeben. Gegen die Aufforderung zum Schadensersatz durch den Eigentümer nach 9 Monaten wandte der Mieter den Einwand der bereits erfolgten Verjährung ein. Dem Mieter steht aktuell noch eine Auszahlung seiner Kaution zu. Dürfen wir den Schadensersatzanspruch des Eigentümers mit der Kaution befriedigen?
Ja, das ist ein Sachverhalt, wie er gar nicht so selten passiert. Die Rückgabe der Wohnung hat oder der Mietsache hat in der Regel in dem gleichen Zustand oder in demselben Zustand zu erfolgen, wie sie übernommen wurde. Das heißt, der Ermieter muss dafür sorgen, dass es keine Beschädigungen gibt und dass etwaige Einbauten entfernt werden. Beschädigung ist in dem Punkt in der Regel das Thema, über das man dann streitet am Ende des Tages. Die Frage ist, war es eine Beschädigung oder ist es eine Abnutzung aufgrund des vertragsgemäßen Gebrauches der Mietsache? Das kommt immer darauf an, worauf die mutmaßlichen Schäden zurückzuführen sind. Da ist der Sachverhalt hier nicht ergiebig, Schäden an Zimmertüren. Das kann vertragsgemäßer Gebrauch sein. Das kann auch darüber hinausgehen. Wenn die Türen jetzt, keine Ahnung, aus der Angel gehoben sind oder nicht mehr richtig schließen, die Türklinken abgerissen sind oder dergleichen mehr, dann ist das sicherlich kein vertragsgerechter Gebrauch mehr und stellt eine Beschädigung dar. Grundsätzlich würde ich persönlich immer erst einmal schauen, habe ich eine substanzielle Veränderung an der Mietsache oder habe ich etwas, was, wenn man mal unjuristisch formuliert, im Zuge des Gebrauches passieren kann. Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel schon Fälle gehabt, auch in meiner Praxis, da waren insbesondere die Rahmen von den Türen beschädigt und zwar durch einen Rollator. Der Mieter hatte einen Rollator in der Wohnung auch benutzt und ist mit diesem Rollator des Öfteren gegen diese Zargen gestoßen und das ist natürlich ein vertragsgemäßer Gebrauch gewesen. Da gab es in dem Sinne keine Beschädigung, obwohl das anders aussah, als das vielleicht bei einem anderen Mieter der Fall gewesen wäre. Insofern muss man erstmal gucken, inwieweit ist denn wirklich eine substanzielle Veränderung eingetreten, die eben mit dem vertragsgemäßen Gebrauch nach § 538 BGB nicht mehr in Einklang steht. Wenn das so ist und ich also nach Auszug des Mieters einen Schaden feststelle, der dem entspricht, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um und was tue ich? Letzten Endes ist es im Schadenrecht so, dass zunächst mal der Anspruch gerichtet ist auf Wiederherstellung, also auf Beseitigung des Schadens. Das heißt, in der Regel würde ich dann erstmal den ausgezogenen Mieter auffordern, die Türklinke ist abgerissen, bitte sorge dafür, dass die Tür wieder in den Ursprungszustand versetzt wird und ihm dafür einen angemessenen Zeitraum als Frist aufgeben, beziehungsweise ihm auch die Möglichkeit eröffnen, die Wohnung wieder zu betreten, weil er ist ja schon ausgezogen. Das müsste ich ihm anbieten und wenn er dann die Zeit verstreichen lässt, dann kann ich das selber machen und dann habe ich einen Schadenersatzanspruch in Form der aufgewendeten Kosten dafür. Das ist immer so der Drehpunkt, wenn der Primäranspruch, das ist der erstgenannte Anspruch auf Wiederherstellung und Beseitigung des Schadens durch einen Sekundäranspruch, das wäre hier der Schadenersatzanspruch, ersetzt wird. Und insofern kommt es darauf an, wie gehe ich damit um? Nicht selten ist die Situation so, dass der Mieter auszieht und gleichzeitig oder kurzfristig im Anschluss zieht ein neuer Mieter ein, der die Mietsache natürlich ebenfalls mit einer, ich bleib mal bei dem Beispiel, ordentlichen Türklinke übernehmen möchte, und der Vermieter macht das dann ohne großartig den ausgezogenen Mieter zur Schadenbeseitigung aufzufordern. Das war lange problematisch. Glücklicherweise ist dies aber jetzt auch im Sinne des Vermieters entschieden, in dem Sinne, dass er ihn dem ausgezogenen Mieter nicht eine gesonderte Frist oder Möglichkeit zur Schadenbeseitigung geben muss, sondern gleich seinerseits den Schaden beseitigen kann und dann dementsprechend den Schadenersatzanspruch geltend machen kann. Allerdings ist es auch da so, dass im Streitfall die Beweislast natürlich, die Darlegungs- und Beweislast natürlich beim Vermieter verbleibt, denn der behauptet ja diesen Anspruch zunächst mal. Grundsätzlich ist es darüber hinaus so, dass für Schäden, die auf die Veränderung der Mietsache zurückzuführen sind, also diese substanziellen Veränderungen, Beschädigungen, eine kurze Verjährungsfrist gilt von 6 Monaten. Insofern ist das, was der Mieter hier einwendet, nicht ganz von der Hand zu weisen, denn nach 9 Monaten ist diese Frist wie mit dem Auszug bzw. mit der Rückgabe der Mietsache an den Vermieter oder seinen Beauftragten beginnt, bereits abgelaufen. Dementsprechend ist ein originärer Schadenersatzanspruch zunächst mal nicht mehr gegeben, aber es gibt die Möglichkeit der Verrechnung mit der Kautionsrückzahlungsforderung des ausgezogenen Mieters. Hierfür ist es notwendig, dass sich die beiden Forderungen, man sagt, unverjährbar gegenüberstanden. Das heißt, innerhalb der Frist von 6 Monaten muss eine Schadenersatzforderung im Raum gestanden haben, die mit der Kautionsrückzahlungsforderung aufzurechnen ist oder aufrechenbar ist. Die Kautionsrückzahlungsforderung wird ebenfalls grundsätzlich fällig mit Rückgabe der Mietsache, wobei dem Vermieter dann ein sogenanntes Zurückbehaltungsrecht zugebilligt wird für die Prüfung des Zustandes, für etwaige Ansprüche, die noch aus dem Mietverhältnis resultieren können, in der Regel Betriebskostennachforderungen oder dergleichen, aber auch eben Beschädigungen, wie sie hier im Raum stehen. Das heißt, für den konkreten Sachverhalt ist es so, dass es entscheidend darauf ankommt, wann hat sich der sogenannte Primäranspruch in einen Sekundäranspruch gewandelt. Wann hat also der Vermieter hier Zahlung verlangt und nicht mehr die Beseitigung eines Schadens? Hier steht Aufforderung zum Schadenersatz nach 9 Monaten. Das wäre zu spät. Wenn erstmals nach 9 Monaten die Summe X für die Beseitigung des Schadens geltend gemacht wird, dann reicht das nicht, weil in dem Zeitpunkt dann hätten wir nicht die Situation, dass sich die Forderungen unverjährbar gegenübergestanden haben, weil in dem Zeitpunkt ist diese Forderung bereits verjährt. Wenn das allerdings vor Ablauf von 6 Monaten von dem ursprünglichen Schadenbeseitigungsanspruch in einen Schadenersatzanspruch gewandelt worden ist durch eine Erklärung des Vermieters, dann hätten wir zwei unverjährt gegenüberstehende Forderungen mit der Folge, dass die Schadenersatzforderung von der Kaution in Abzug gebracht werden könnte. Meistens folgt dann eine gerichtliche Auseinandersetzung, weil die Meinungen, wie gesagt, nicht nur über die Beschädigung selbst, sondern eben auch möglicherweise über dieses Thema, was ich jetzt hier vielleicht etwas zu ausführlich beschrieben habe, auseinandergehen. Dann wird das Ganze gerichtlich geklärt und dann muss ich eben darlegen und beweisen, dass einmal ein Schaden vorhanden war und dass zum anderen die Familie für aufgewendeten Kosten als Vermieter angemessen waren und auch zum richtigen Zeitpunkt Geld gemacht worden sind, also vor Ablauf von 6 Monaten, dann gibt es kein Problem.
Wunderbar. Dann gehen wir einmal weiter in einen Bereich, der uns zum Beispiel auch tagtäglich beschäftigt, und ich bin ganz gespannt auf Ihre Antwort. Und zwar hat uns eine Verwaltung einen Fall geschildert. Es hat einen Rohrbruch gegeben zur Behebung des Schadens. Der Rohrbruch ist bestätigt im Gemeinschaftseigentum, muss das Sondereigentum eines Wohnungseigentümers zerstört werden. Dieser Eigentümer weigert sich, die Handwerker in die Wohnung zu lassen, weil er keinen Dreck möchte und aufgrund von Homeoffice zu den angebotenen Tageszeiten nicht zur Verfügung stehen kann. Da kommt natürlich nun ganz konkret die Frage, wozu ist denn überhaupt der Eigentümer der Wohnung verpflichtet und welchen Anspruch hat der Eigentümer gegen die Gemeinschaft?
Und was muss die Verwaltung gegebenenfalls veranlassen? Wozu ist jetzt die Verwaltung verpflichtet?
Ja.
Im ersten Sinne, im ersten Schritt muss ist der Verwalter ja verpflichtet, den Schaden zu beheben.
Und genau.
Das muss ich länger.
Also in einem solchen Fall, wenn ein Rohrbruch zu verzeichnen ist, dann gibt es ja sozusagen zwei Abteilungen. Das eine ist die Notmaßnahme. Das heißt, man muss dafür sorgen oder der Verwalter muss dafür sorgen, dass die, wie soll ich sagen, der Schadensfortgang unterbrochen wird, dass kein weiteres Wasser ausläuft und dass das ausgetretene Wasser zunächst mal keinen weiteren Schaden anrichtet. Also möglichst schnell irgendetwas Geeignetes zu unternehmen, um dem Ganzen ein bisschen Einhalt zu gebieten. Das ist das eine, die Notmaßnahme. Und das andere ist ja dann darauf aufbauend beziehungsweise daraus folgend, die Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums, also die in dem Sinne eine Erhaltungsmaßnahme, weil eben eine Sanierung durch was auch immer notwendig geworden ist. Dem Grunde nach muss der Sondereigentümer beides dulden. Das ergibt sich aus § 14 Absatz 1 Nummer 2 WEG. Und er muss auch dulden, dass da für die Maßnahmen, die im Zuge dessen erforderlich sind, bei der Ausführung dieser Wiederherstellungsmaßnahmen letztendlich sein Sondereigentum zerstört wird. Er hat dann einen Ersatzanspruch, wenn die Duldung oder seine Pflicht über das zumutbare Maß hinausgeht. Das ist ein im Gesetz nicht näher definierter Begriff. Da müsste man im Einzelfall genau gucken, welche Umstände spielen da rein, beziehungsweise inwieweit ist hier eine Grenze überschritten, die einen Schadenersatzanspruch oder einen Ersatzanspruch bedingt. Das kann so weit gehen, dass er möglicherweise eine Ersatzwohnung braucht, die dann also auf Kosten der WEG ihm zur Verfügung gestellt werden muss. Ob das jetzt hier im geschilderten Sachverhalt so ist, kann ich nicht erkennen. Halte ich eher für unwahrscheinlich, denn es scheint ja hier nur notwendig zu sein, dass er die Handwerker reinlässt und insoweit der Schaden behoben werden kann. Dazu ist er verpflichtet, da gibt es gar kein Vertun, das muss er machen. Wie gesagt, wichtig ist eben entweder aufgrund einer Beschlussfassung, wenn es um eine Sanierungsmaßnahme geht oder eben um die Notmaßnahme umzusetzen. Und das ist auch etwas, was letztendlich, wenn er sich verweigert oder ich sag mal, das Ganze in eine das ist hier mein Eindruck, mit einer unsachgemäßen Argumentation verweigert, dann kann man ihn also auch verklagen und dann wird dieses Thema letztendlich durch das Gericht beleuchtet und eben insoweit auch geprüft, inwieweit er jetzt und auch wann er seiner Duldung nachkommen muss, seiner Duldungspflicht. Ja, da kann ich eine Klage erheben und wenn das eine eidige Geschichte ist, beispielsweise die Erdgeschosswohnung muss begangen werden, um die Sanierung eines Wasserstrangs, der alle anderen darüberliegenden Wohnungen versorgt, zu gewährleisten, dann ist das auch mit einer einstweiligen Verfügung oder in einem Schnellverfahren beziehungsweise vorläufigen Rechtsschutzverfahren möglich. Also das wäre letztendlich das, was der Verwalter für die Gemeinschaft dann auch veranlassen müsste, nämlich den Anspruch auf Duldung gegen den jeweiligen Eigentümer geltend zu machen, entweder außergerichtlich oder eben gerichtlich auf die geschilderten Art und Weisen letztendlich, die zur Verfügung stehen.
Die nächste Frage, die bei der IWIA-Akademie eingegangen ist, beschäftigt sich auch mit dem Bankthema. Das ja grundsätzlich entsteht, wenn man den Verwalter wechselt. Und zwar hat ihr, wurde der Fall geschildert, die Bank hat beim Verwalterwechsel den neuen Verwaltervertrag haben wollen. So. Nun ist die Bestellzeit, die im Verwaltervertrag angegeben war, abgelaufen. Die Bank hat ohne vorherige Ankündigung die WEG-Konten gesperrt. Druck, Kontoauszüge, Zahlungen, Einzug der Hausgelder. Es ist nichts mehr möglich. Punkt. Mhm. Sie möchten das Konto erst wieder öffnen, wenn Sie nachgewiesen bekommen, dass der Verwalter weiterhin berechtigt ist, über das Konto zu verfügen. Einen Auszug aus der Niederschrift mit der Wiederbestellung haben Sie nicht akzeptiert, da dieser Auszug nicht unterschrieben war. Die Eigentümer haben aber die unterschriebene Niederschrift noch nicht zurückgesandt. Über das Konto, das ist eigentlich das Prekäre, kann seit August 2025 nicht mehr verfügt werden. Auch keiner der Eigentümer hat eine Vollmacht über das Konto. Darf die Bank überhaupt so verfahren?
Ja, grundsätzlich ist das natürlich eine Frage des Vertragsverhältnisses, das die WEG mit der Bank hat. Insofern kann ich da nur bedingt Auskunft geben. letztendlich ist der Sachverhalt für mich aber durchaus widersprüchlich geschildert. Insofern möge der Fragesteller das nochmal genau erforschen. Einerseits ist hier die Rede von einem Verwalterwechsel. Andererseits geht es aber um Wiederbestellung und eine abgelaufene Vertragslaufzeit. Das kann an sich nicht sein, dass das so, dass es so einen Sachverhalt gibt. Grundsätzlich ist das Konto auch nicht gesperrt, sondern der Verwalter ist nicht mehr verfügungsberechtigt. Das kommt zwar de facto auf das Gleiche hinaus, aber im Unterschied dazu werden von einem Konto, das in dem Sinne nach dem Sachverhalt jedenfalls keinen Verfügungsberechtigten mehr hat, weiterhin auch Forderungen bedient, die aufgrund eines Mandats, eines SEPA-Mandates zum Beispiel der Versicherung oder der Versorger erfolgen. Das wird auch weiterhin, bedient, ausgeführt. Also die Zahlung erfolgen.
Ja.
Ja, das ist ja immer das Kritische ist ja mal, wenn das Konto irgendwie derart blockiert ist, dass solche Dinge nicht mehr bezahlt werden können. Mhm. Aber wenn der Versorger oder die Versicherung ein SEPA-Mandat zulasten der WEG haben, dann ziehen die weiter ihre Beiträge ein. Und je nachdem, wie die Hausgelder gezahlt werden, wenn die durch Dauerauftrag beispielsweise gezahlt werden, dann werden die auch weiter ankommen, da wo sie hingehören. Und es bleibt auch das Konto der Wohnungseigentümergemeinschaft, sodass also auch da nicht irgendwie was verloren geht oder so. Es ist schlicht schwierig oder unmöglich, an der Stelle über das Konto zu verfügen. Und da muss man letztendlich dem Verwalter hier auch ein bisschen sagen, bist du selber schuld. Ich habe Schwierigkeiten in dem Nachvollzug, wie gesagt, des Sachverhaltes an der geschilderten Stelle, aber auch, dass hier die Niederschrift einer Versammlung, wenn ich das richtig deute, aus August nicht zurückgekommen ist. Das ist ja schon eher unvorstellbar. Warum, weiß ich nicht, aber das erscheint mir relativ schwierig vom Sachverhalt her. Da müsste man eventuell dafür sorgen, dass die Eigentümer schneller handeln und das Ganze zurückschicken. Ich weiß, dass das manchmal nicht so einfach möglich ist, weil die dann im Ausland sind oder weiß ich was. Aber dem Grunde nach, wie gesagt, das kommt auf das Vertragsverhältnis mit der Bank an, aber nach meine Erfahrung ist es schon so, und da muss ich auch sagen, bin ich auch bei der Bank, die braucht natürlich eine Legitimation des Handelnden. Ja, die muss ja irgendwie nachprüfen können, ist denn hier der vermeintlich Verfügungsberechtigte auch tatsächlich verfügungsberechtigt? Denn die WEG als eigenständiges Rechtssubjekt, die kann ja nur vom Verwalter vertreten werden. Es sei denn, es geht um irgendwie Ermächtigungen gegenüber dem Verwalter, dann kann der Beirat auch mal einspringen. Aber dem Grunde nach muss es immer irgendwen geben, der ansonsten im Wege des Beschlusses dazu ermächtigt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Verwalter sich legitimieren. Und normalerweise reicht das nach meiner Kenntnis zumindest aus, wenn der Verwalter die entsprechende Verwaltervollmacht der Bank vorlegt, ob das jetzt Bestellung ist oder Bestellungsbeschluss ist. Auch da ist es aber so, letztlich der Bestellungsbeschluss müsste sich ja auch aus der Beschlusssammlung ergeben. Und die Beschlusssammlung, die wird von Gesetzes wegen schon unverzüglich verlangt. Also 3 bis 4 Tage, sagt die Rechtsprechung. Ja, ich weiß, dass die Banken da sehr schwierig sind im Handling, aber da muss man einfach sehen, dass man die Legitimation auf die ideale Art und Weise möglichst zügig nachholt, damit eben keine Nachteile entstehen. Und ansonsten, ich nehme an, dass SEPA-Mandate, die dem Verwalter oder der Gemeinschaft erteilt wurden, nicht bedient werden können, weil sie eben nicht vorgelegt werden können vom Verwalter. Da muss man dann gucken, inwieweit Handlungspflicht besteht. Notfalls muss man eine neue Bestellung herbeiführen mit der Unterschrift oder wo das Protokoll von anderen Eigentümern unterschrieben wird. Ne? Dann hat man zwar 3 Wochen Ladungsfrist für diese Bestätigung der einmal erfolgten Bestellung, aber das ist immer noch besser, als das Konto so, ich sag mal, unbearbeitet liegen zu lassen.
Wir gehen mal weg vom Konto hin zur Eigentümerversammlung und hin zu Beschlüssen. Es kam eine Frage rein, die lautet, in Eigentümerversammlungen kommt es bekanntlich häufiger vor, dass Beschlussanträge in der Versammlung abgeändert werden. Bis zu welchem Maß ist das bei Kleinigkeiten in der Praxis überhaupt erlaubt?
Ja, das ist immer die Frage, ob die jeweilige Beschlussfassung mit einem sogenannten Ladungsmangel behaftet ist oder nicht. Grundsätzlich kann das Thema dann abgeändert oder verändert werden, wenn das Thema als solches oder der Beschlussgegenstand als solches aus der Einladung erkennbar bleibt. Ja, also Das kommt immer darauf an. Also ich sage mal andersrum, das Erfordernis der Bezeichnung bei der Einladung und auch die Einladungsfrist und solche Dinge, das hat alles damit zu tun, dass der Eigentümer dadurch in die Lage versetzt werden soll, eine Entscheidung zu treffen über seine persönliche Teilnahme an der Beschlussfassung, an der Ausübung seiner Rechte oder durch eine Bevollmächtigung oder auch indem er sagt, da gehe ich einfach nicht hin, das ist mir jetzt egal. Das ist der Sinn der Einladung und das ist auch der Sinn, warum die Beschlussthemen dort bezeichnet sein müssen, beschrieben werden müssen. Es ist nicht notwendig, wie das viele Eigentümer machen, den konkreten Beschluss da schon abzudrucken. Ich weiß, dass das viele Eigentümer schon deswegen gerne machen, weil sie dann nur einmal schreiben müssen. Ja, dann wird die Einladung dann gerne auch als Protokoll genommen mit anderer Überschrift. Das erleichtert natürlich die Arbeit, aber das engt auch die Beschlussthemen ein. Ich muss einfach aus der Einladung erkennen, es muss aus der Einladung erkennbar bleiben, was ist das Thema, über das beschlossen wird. Und wenn es dann geringe Abweichungen gibt, dann ist das in Ordnung.
Die Frage, die zunächst kommt, schließt sich daran an, so ein bisschen. Die Eigentümer werden sich nicht einig und möchten den Top als Absenkungsbeschluss im Umlaufverfahren nachträglich beschließen. Kann man diesen Antrag in der Eigentümerversammlung ohne Beschlussantrag beschließen lassen?
Tja, das ist offensichtlich ein Verwalter, der verfährt, wie ich das gerade beschrieben habe. Der Absenkungsbeschluss muss angekündigt werden in der Einladung. Wenn das nicht passiert, dann ist er anfechtbar, der Absenkungsbeschluss, und zwar erfolgreich in der Wiede. Auch da ist es so, dass letztendlich der Eigentümer erkennen muss, was passiert und was passiert in der Zukunft. Und wenn ich einen Absenkungsbeschluss fasse, dann habe ich eine erhebliche Abweichung von dem, was das Gesetz vorsieht. Und da muss eben der Eigentümer die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, beziehungsweise die Entscheidung, wie ich sie gerade beschrieben habe, zu treffen. Mit der Folge, dass ein Absenkungsbeschluss nur dann gefasst, also unanfechtbar oder ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechend nur dann getroffen werden kann, wenn er entsprechend in der Einladung angekündigt worden ist. Dann dürfte es kein Problem geben. Andernfalls kommt es zu einer möglichen Anfechtung mit einem Ladungsmangel und dann hat man das ganze Thema, war das absehbar, wären die Mehrheiten anders gewesen und so weiter und so fort. Das ist dann eine formelle Auseinandersetzung, die man dann in dem entsprechenden Anfechtungsverfahren führen muss.
Wie lange darf man denn die Tops der Eigentümer überhaupt aufnehmen? Also muss dies vor der dreiwöchigen Ladungsfrist geschehen, um darüber abstimmen zu können?
Ja, an sich, es müssen die Themen die Beschlussthemen müssen bezeichnet sein in der Einladung. Das heißt also, wenn ein Eigentümer noch 2 Wochen vorher oder 10 Tage vorher mit einer Ergänzung kommt, dann kann an sich darüber nicht beschlossen werden. Man kann dann theoretisch hingehen, das unter Sonstiges beschließen und für den Verwalter empfiehlt es sich, darauf hinzuweisen, dass das anfechtbar ist, weil das nicht in der Einladung bezeichnet wurde. Solange es aber ein Beschlussgegenstand ist, der nicht der Kompetenz der Eigentümer entzogen ist, kann man eine solche Beschlussfassung machen. Man muss sich dann eben nur vergegenwärtigen, dass es ein Anfechtungsrisiko schon wegen der fehlenden Bezeichnung in der Einladung gibt. Und dementsprechend, wenn da wichtige Dinge beschlossen werden, dann sollte man die mit einer Ausführungsfrist beschließen, die eben erst den Beschluss erst dann umzusetzen, wenn gewährleistet ist, dass er bestandskräftig wurde. Ja, das ist nicht unkritisch. Früher sagte man Zitterbeschluss dazu, aber das ist kein empfehlenswertes Vorgehen. An die Eigentümer gerichtet würde ich tatsächlich sagen, dass man solche Dinge baldmöglichst aufs Trapez bringt und dann eben den Verwalter bittet, das Thema auf die nächstanstehende WEG-Versammlung zu nehmen, was möglicherweise dann noch Monate oder, keine Ahnung, ein halbes Jahr hin ist. Dann ist man da auf der sicheren Seite, dann kann der Verwalter das, und dann meines Erachtens muss er dann auch das Thema berücksichtigen, was der Einzelne gerne auf die Agenda genommen hätte. Wenn das kurzfristig erfolgt, so nach dem Motto, jetzt habe ich eine Einladung bekommen, jetzt fällt mir ein, ich möchte doch hier noch ein eigenes Thema platzieren, dann ist das schwierig, beziehungsweise dann sagen viele Verwalter zu Recht auch, also die Ladungsfrist ist abgelaufen, das können wir erst nächstes Jahr behandeln. Ist dann immer ein bisschen schwierig für den Eigentümer, das nachzuvollziehen.
Kann man auch verstehen.
Ja, klar, das kann ich gut verstehen. Deswegen empfiehlt es sich einfach da, wenn man Wünsche hat, von denen man weiß, die müssen beschlossen werden. Dann empfiehlt es sich, die also unmittelbar zu platzieren, damit der Verwalter das eben auch weiß und damit der Verwalter das dann auch berücksichtigen kann in einer WEG oder bei der Einladung für eine WEG-Versammlung, auf der ansonsten nur, ich sag mal, Wirtschaftsplan und Abrechnung beschlossen werden oder Entlastung. Das sind ja immer so die drei Themen, die in der Regel anstehen oder zwei Themen, die in der Regel anstehen. Wenn er dann aber weiß, da möchte noch einer irgendwie eine bauliche Veränderung beschlossen wissen, dann muss er das schon auch berücksichtigen, meines Erachtens. Mhm. Ja, weil irgendwie muss ja auch die Möglichkeit für den Einzelnen gegeben sein, sich ordnungsgemäß zu verhalten. Und wenn einer jetzt Veränderungen vornehmen will am gemeinschaftlichen Eigentum im Bereich seiner Wohnung, dann braucht er nun mal diesen Beschluss. Ne? Mhm. Also insofern wäre das dann günstig, wenn das zeitnah platziert ist, damit das dann bei nächster Gelegenheit sozusagen abgearbeitet werden kann.
Ja. In dem Zusammenhang tatsächlich noch eine spannende Frage. Und zwar hat sich an der einen oder anderen Stelle ein Fehler eingeschlichen innerhalb der Hausgeldabrechnung. Und die Verwaltung muss diese noch korrigieren. Und fragt nun, wie die Rechtslage ist, wenn die korrigierte Abrechnung 2 Wochen vor der Eigentümerversammlung den Eigentümern korrigiert zukommen lassen wird. Kann darüber noch wirksam beschlossen werden?
Nein, also grundsätzlich ist es so, dass die Ladungsfrist für alle entscheidungsrelevanten Unterlagen gilt, also Abrechnungen, Wirtschaftspläne, Angebote bei Sanierungsmaßnahmen und dergleichen müssen körperlich der Einladung beigefügt werden und vor Ablauf von 3 Wochen beim Eigentümer vorliegen. Das muss die Gemeinschaft im Klagefall darlegen und beweisen. Und das ist nicht bewiesen dadurch, dass der Verwalter sagt, ja, wir haben das zur Post gegeben und es kam nicht zurück. Ja. Muss die positive Möglichkeit der Kenntnisnahme durch beispielsweise Einlegen in den Briefkasten des Eigentümers, die muss dargelegt und bewiesen werden. Wie gesagt, mit allen Unterlagen. Das kann sehr aufwendig sein. Man kann dem begegnen, indem man abweichende Beschlüsse fasst und den Verwalter anweist, beispielsweise die Unterlagen anderweitig zu übermitteln per E-Mail oder dergleichen mehr, oder es gibt auch immer mehr Online-Börsen nicht, aber so Systeme, wo man dann entsprechend für die einzelne Gemeinschaft eben Unterlagen hochladen kann. Ich persönlich bin da sehr kritisch, weil das nicht alle können, und letztendlich ist hier die Möglichkeit an der Abstimmung, also an der Versammlung teilzunehmen, ist ein elementares Recht des Eigentümers. Und da muss ich sehr vorsichtig sein, wenn ich das irgendwie begrenzen oder einschränken möchte. Ich weiß, dass viele Verwalter davor zurückschrecken, die notwendigen Kopien zu fertigen und per Post zu versenden, was beides mitunter sehr teuer werden kann. Aber meines Erachtens sollte man das im Zweifel immer machen. Also wenn es gar keine Beschlüsse gibt zu dem Thema, dann ist es sowieso nicht anders möglich. Wenn man also man muss sich vorstellen, die Anfechtung wegen einer Ladungsfrist, die setzt sich überhaupt nicht mit dem Thema des Beschlusses selber auseinander, sondern die setzt sich nur mit formellen Erfordernissen auseinander. Und letztendlich ist es so, dass das Fehlen dieser formellen Voraussetzungen, das fällt dem Verwalter auf die Füße. Mhm. Weil das ist ureigenste Verwaltertätigkeit, zu wissen, wie muss ich das richtig machen? Sonst darf ich kein WEG-Verwalter sein. Das ist letztlich nicht umgehbar für den Verwalter. Und insofern ist meine Empfehlung immer, da lieber mehr Aufwand zu haben. Man kann dem Aufwand begegnen durch eine entsprechende Vergütung im Rahmen des Verwaltervertrages, nochmal. Aber da lieber mehr Aufwand zu haben und alles kopieren zu lassen, beziehungsweise selber zu fotokopieren und dann per Post zu versenden. Das ist der Weg, den das Gesetz auch weiterhin vorsieht. Es ist erkennbar, dass es eine Änderung gibt, auch eine Lockerung gibt, aber die ist weit entfernt davon, oder diese Erkennbarkeit ist weit entfernt davon, die Rede zu werden. Davor kann ich nur warnen. Und all die Verwalter, die wissentlich aus Kosten oder sonstigen Gründen beispielsweise Angebote nicht beifügen, weil sie sagen, oh, die Sanierungsmaßnahmen, das sind 3 Angebote, 60 Seiten, was das alles an Kopieraufwand ist. Zeit und Geld, ja. Das ist richtig, aber wenn es fehlt, dann fehlt es, und dann wird der Beschluss aufgehoben, dann wird die Maßnahme verzögert, dann regnet es länger rein, dann ist der Schaden da, und wer haftet für den Schaden? An der Stelle wohl der Verwalter. Mhm. Also da ist meines Erachtens Gefahr im Verzug für den Verwalter, wenn er sich so verhält. Mhm. Das würde ich nicht machen, kann man nicht zuraten. Um jetzt hier Korrekturen auf den Sachverhalt zurückkommend anzubringen, möchte ich auf die Möglichkeit hinweisen, dass man Beschlüsse auch mit einer Maßgabe versehen kann. Ja, also ich kann zum Beispiel die versendete Abrechnung mit Druckdatum vom 11.11.2025, nehmen wir mal als Beispiel, beschließen mit der Maßgabe, dass nicht die dort vorgesehene Gesamtzuführung zur Erhaltungsrücklage in Höhe von 40.000 Euro, sondern in Höhe von 50.000 Euro berücksichtigt wird, mit dem Hinweis, dass der Verwalter mit dem Protokoll einen neuen Wirtschaftsplan für den Einzelnen erstellen wird. Das geht. Und so geht es auch mit, je nachdem, was das für Rechenfehler sind, so geht es möglicherweise auch an der Stelle, dass man die Beschlussfassung über die Verwalterabrechnung mit Druckdatum von, mit der Maßgabe, dass Position X durch Y ersetzt wird, zum Beispiel beschlossen wird. Das ist je nachdem, worum es dabei geht, möglich. Und dann hat man auch eine bestandskräftige Beschlussfassung. Dann muss der Verwalter nochmal die Abrechnung ändern und dann an die Einzelnen versenden. Das muss eben auch berücksichtigt werden, bei insbesondere bei der Beitragung von Nachforderungen oder von Abrechnungsspitzen. Aber grundsätzlich wäre das vielleicht eine Möglichkeit, mit der man dieses Problem lösen könnte.
Wunderbar. Dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts Immowissen à la IWIA.
Schon vorbei.
Ich freue mich, dass Sie uns dafür zur Verfügung gestanden haben.
Ja, gerne doch.
Und verabschiede unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in eine nette Woche hoffentlich und eine schöne Zeit.
Ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Immowissen.